wohne zwar in Würzburg, aber ich bin Gemeindeglied in der Gemeinde Nürnberg-Mitte. Dort ist mein Gemeindebrief. Es ist nämlich so, ich habe sehr schlechte Augen und deshalb habe ich einen Behindertenausweis und kann kostenlos Zug fahren. Und deshalb kann ich ja dann auch am Sabbat dorthin, wo ich meine Freunde habe und wo es mir besonders gut gefällt. Und auch mein Sohn hat da einen guten Freund. Das sage ich nur für den Fall, dass jemand mir Grüße für Würzburg mitgeben will. Das wird dann schwierig. Da bin ich nicht so oft. Und auch die Prediger wissen, dass ich die Möglichkeit habe, kostenlos Zug zu fahren. Es entstehen also durch meinen Einsatz auch keine Fahrtkosten für die Gemeinschaft. Und obwohl die Strecke etwas weiter ist von Würzburg hierher, also der Bruder Isaila weiß auch, dass ich jetzt kostenlos hierher gekommen bin und dass ich keine Fahrtkostenanträge stellen muss. Das für euch zur Information. Und jetzt möchte ich mich den Kindern zuwenden. Ich habe gesehen, es sind so ein paar Teenies da. Wollt ihr euch nach vorne setzen, damit ich euch ein bisschen besser sehen kann? Wenn ihr so in der ersten Reihe sitzt, dann sehe ich euch besser. Ich bleibe aber hier stehen, damit alle gut mithören können. Ich möchte euch zwei kleine Begebenheiten erzählen aus dem Leben von der Ellen White. Und zwar habe ich diese Geschichten in dem Buch Großmutter macht Geschichten gelesen. Dieses Buch hat eine Enkelin von der Ellen White geschrieben. Sie hat darin ihre Erinnerungen, ihre Kindheitserinnerungen an ihre Großmutter aufgeschrieben. Und ihr wisst vielleicht schon ein bisschen was über die Ellen White. Die Ellen White ist schon vor 100 Jahren gestorben. Sie hat von 1827 bis 1915 gelebt. Und sie hatte eine wichtige Bedeutung bei der Gründung unserer Glaubensgemeinschaft. Gott hatte ihr die Gabe der Weissagung, die Gabe der Prophetie geschenkt. Und sie hat in Visionen Dinge gesehen und gehört, die uns sonst verborgen wären. Und das hat sie in ihren Büchern aufgeschrieben. Ich lese ihre Bücher gern. Sie stärken mich im Glauben und ich verstehe dadurch Gottes Wort besser. Und weil sie eben für uns heute immer noch in unserer Gemeinde eine wichtige Bedeutung hat, deshalb möchte ich, dass ihr sie, was sie so für eine Persönlichkeit war, auch ein bisschen kennenlernt. Die Ellen White, diese beiden kleinen Geschichten haben sich in Australien ereignet, denn die Ellen White hat auch eine Zeit lang in Australien gelebt. Sie war eigentlich Amerikanerin, aber sie hat auch geholfen, das Schulwesen in Australien aufzubauen. Sie war zu der Zeit schon ungefähr 68 Jahre alt und schon lange verwitwet. Und da hat sie immer noch war sie immer noch tätig im Einsatz für die Gemeinde. Ja, und die Enkelin, die war vielleicht dann so alt wie ihr jetzt, so im Teenageralter. Also sie sagt, die Enkelin, also die heißt Ella, da müsst ihr jetzt aufpassen. Ella ist die Enkelin, ne? Und Ellen White, die Großmutter. Also die Ella hat erzählt, dass sie einmal ihre Großmutter begleiten durfte, als diese eine neue Kuh kaufen wollte. Und als sie am Bauernhof ankamen, war dort gerade Melkzeit. Die Kühe wurden gemolken und in diesem Landesteil von Australien, da haben sie den Kühen beim Melken die Beine festgebunden. Und weil die Ellen White aber Tiere sehr liebte, konnte sie das gar nicht gut mit ansehen. Und sie hat zu dem Bauern gesagt, wenn Sie der Kuh beim Melken etwas Heu vorlegen und wenn Sie sanft mit ihr umgehen und freundlich und beruhigend mit ihr reden, dann wird sie lernen, auf Befehl still zu sein und sich auch viel wohler fühlen. Tja, daran merkt man doch, wie sehr sie sich auch in Tiere eingefühlt hat, nicht wahr? Und die Enkelin erzählt auch, dass die Ellen White Tiere sehr liebte und dass sie sich dort, wo sie wohnte, auch mit den Haustieren in ihrer Umgebung angefreundet hat und dass die Zuneigung auf Gegenseitigkeit bestand. Und Tierquälereien konnte die Ellen White gar nicht mit ansehen. Einmal waren sie gemeinsam mit der Kutsche unterwegs und da haben sie einen Mann erblickt, der ein mageres, knochiges Pferd geschlagen hat. Er wollte das Tier antreiben, einen schwer beladenen Karren, einen steilen Berg hinaufzuziehen. Die Ellen White ließ die Kutsche anhalten und wies den Mann zurecht. Sie sagte: "Mein Herr, können Sie denn nicht sehen, dass das arme Tier überfordert ist, dass es schon sein Letztes gibt?" Der Mann hat sich dann tatsächlich entschuldigt und er hat die Hälfte der Ladung am Wegesrand aufgeschichtet und hat gemeint: "Naja, ich kann ja auch zweimal fahren." Seht ihr? Durch ihren mutigen Einsatz konnte sie sogar dem Tier helfen. Und das beeindruckt mich so, dass sie auch dort geholfen hat, wo sie gesehen hat, dass Tiere schlecht behandelt werden. So, das war eure Geschichte. Weil ich ja schlecht sehe und mit kleiner Schrift Probleme habe, liest die Angie für uns den Bibeltext zur Predigt. Und wer mitlesen möchte, schlägt Apostelgeschichte 10 auf und dort die Verse 1 bis 16.
Es war aber ein Mann in Caesarea mit Namen Cornelius, ein Hauptmann der Abteilung, die die Italische genannt wurde. Der war fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus und gab dem Volk viele Almosen und betete immer zu Gott. Der hatte eine Erscheinung um die 9. Stunde am Tage und sah deutlich einen Engel Gottes bei sich eintreten. Der sprach zu ihm: "Cornelius." Er aber sah ihn an, erschrak und fragte: "Herr, was ist?" Der sprach zu ihm: "Deine Gebete und deine Almosen sind vor Gott gekommen, und er hat ihrer gedacht. Und nun sende Männer nach Joppe und lass holen Simon mit dem Beinamen Petrus. Der ist zu Gast bei einem Gerber Simon, dessen Haus am Meer liegt." Und als der Engel, der mit ihm redete, hinweggegangen war, rief Cornelius zwei seiner Knechte und einen frommen Soldaten von denen, die ihm dienten, und erzählte ihnen alles und sandte sie nach Joppe. Am nächsten Tag, als diese auf dem Wege waren und in der Nähe der Stadt kamen, stieg Petrus auf das Dach zu beten um die 6. Stunde. Und als er hungrig wurde, wollte er essen. Während sie ihm aber etwas zubereiteten, geriet er in Verzückung und sah den Himmel aufgetan und etwas wie ein großes leinenes Tuch herabkommen, an 4 Zipfeln niedergelassen auf die Erde. Darin waren allerlei vierfüßige und kriechende Tiere der Erde und Vögel des Himmels. Und es geschah eine Stimme zu ihm: "Steh auf, Petrus, schlachte und iss." Petrus aber sprach: "O nein, Herr, denn ich habe noch nie etwas Verbotenes und Unreines gegessen. Und die Stimme sprach zum zweiten Mal zu ihm: Was Gott rein gemacht hat, das nenne du nicht verboten. Und das geschah dreimal, und alsbald wurde das Tuch wieder hinaufgenommen gen Himmel.
Tja, ihr Lieben, ich denke oft an unsere Pioniere der Adventbewegung und wie sie um das richtige Verständnis von Gottes Wort ringen mussten. Wir haben es da schon leichter. Unsere Glaubenslehre ist heute in 28 Glaubenspunkten ausformuliert und die wurden ja jetzt sogar überarbeitet und wir können sie nachlesen. Aber besteht da nicht die Gefahr, geistlich träge zu werden und sich auf das zu verlassen, was andere erarbeitet haben? Trauen wir es uns denn zu, bei unserem persönlichen Bibelstudium auch geistliche Erkenntnisse zu gewinnen? Wir wollen heute mal darauf schauen, wie es dem Apostel Petrus und dem römischen Hauptmann Cornelius ergangen ist bei ihrem Streben nach geistlicher Erkenntnis. Der Cornelius war ein römischer Hauptmann. Er war mit seiner Truppe in der israelitischen Stadt Caesarea stationiert. Caesarea liegt am Mittelmeer und der Hafen dort eignete sich gut für die An- und Abreise von Schiffen aus und nach Rom. Und durch Caesarea führte auch die bedeutsame Handelsstraße von Ägypten nach Damaskus. Der Ort war also strategisch wichtig für die römische Besatzungsmacht. Cornelius ist von Kindheit an in der römischen Religion unterrichtet und erzogen worden. Als er nun den jüdischen Glauben kennenlernt, fühlt er sich davon angezogen. Hier findet er Antworten auf seine Fragen nach dem Anfang der Welt und nach dem Beginn der Menschheitsgeschichte. Cornelius staunt über den allmächtigen Schöpfer Gott. Aber auch in den Weisungen des mosaischen Gesetzes entdeckt er die Weisheit und die Überlegenheit des jüdischen Gottes. Dieser Gott kennt das Leben der Menschen wirklich ganz genau und er gibt ihnen viele Hilfen für ihren Alltag. Beispielsweise ordnet er an, dass ein Gegenstand, auf den ein totes Tier gefallen ist, unrein wird und bis zum Abend in Wasser gelegt werden muss. Dann darf der Gegenstand wieder verwendet werden. Aber auch für Streitfälle gibt der jüdische Gott Hilfen, um Streit vorzubeugen in seinem Volk. Der Fall beispielsweise, dass ein Ochse oder ein Esel in eine Grube fällt und dabei stirbt, soll so geregelt werden, dass der Besitzer der Grube dem Besitzer des Tieres Schadenersatz leistet. Cornelius ist beeindruckt von einem solch fürsorglichen Gott. Er entscheidet sich, den jüdischen Gott anzubeten, zusammen mit seiner ganzen Hausgemeinschaft. Cornelius wird uns als ein frommer und gottesfürchtiger Mann beschrieben. Er lebt seiner Erkenntnis entsprechend. Was er als richtig erkannt hat, das setzt er in seinem Leben auch um. Er unterstützt die Armen im jüdischen Volk mit Almosen und sein Tagesablauf ist von regelmäßigen Gebeten begleitet. Cornelius hält sich an die jüdischen Gebetszeiten. Ein Vollmitglied in der jüdischen Synagogengemeinde ist er jedoch trotz all seiner Bemühungen nicht. Denn in den Augen der Juden ist er ja nach wie vor ein unbeschnittener Heide und somit unrein. Keiner von den Juden kommt auf die Idee, Cornelius zu besuchen oder ihn einzuladen. Ob Cornelius unter dieser Situation leidet, fragt er sich, ob er, ein Römer, es dem jüdischen Gott überhaupt recht machen konnte. Ich kann mir vorstellen, dass Cornelius Gott in seinen Gebeten um ein Zeichen bittet, um eine Bestätigung, dass er angenommen ist. Zur Gebetszeit um die 9. Stunde, das ist 15 Uhr, erscheint dem Cornelius ein Engel. Durch sein aufrichtiges Gebet ist Cornelius in Verbindung mit Gott getreten. Wie gut, dass Gott keinen übersieht, der sich nach einer Beziehung zu ihm sehnt und nach geistlicher Erkenntnis. Der Engel spricht zu Cornelius: Gott hat deine Gebete und deine Gaben für die Armen mit Wohlgefallen aufgenommen, wie Weihrauch, der zu ihm emporsteigt. Gott sendet Engel, um uns auf unserem Glaubensweg zu helfen. Aber der Engel hat hier nicht die Aufgabe, Cornelius das Evangelium von Jesus Christus zu predigen. Diese Aufgabe soll nach dem Willen Gottes ein Mensch übernehmen. Das zeigt uns, wie hoch Gott unseren missionarischen Dienst am Mitmenschen ansieht. Gott hat den Apostel Petrus für diese Aufgabe ausgewählt. Der Engel gibt Cornelius genaue Anweisungen, um Petrus holen zu lassen. Petrus hält sich gerade in der Stadt Joppe auf. Joppe liegt ebenfalls am Mittelmeer und ist von Caesarea ungefähr 45 Kilometer entfernt. Petrus ist dort zu Gast bei dem Gerber Simon. Er befindet sich auf dem flachen Dach des Hauses, um zu beten. Es ist um die Mittagszeit und Petrus hat Hunger. Da hat er eine Vision. Er sieht etwas, das wie ein großes Tuch aussieht, das vom Himmel auf die Erde herabgelassen wird. Darin befinden sich alle Arten von vierfüßigen Tieren, Reptilien und Vögeln. Eine Stimme, die Petrus als die Stimme seines Herrn erkennt, fordert ihn auf: Schlachte und iss! Die Vision wiederholt sich dreimal. Petrus ist entsetzt. Er hat in seinem ganzen Leben noch nie etwas Unreines gegessen. Er überlegt, was diese Worte Gottes wohl bedeuten könnten. Er denkt nach, ob sie mit Aussagen übereinstimmten, die er schon früher von Jesus gehört hatte, oder mit Texten aus den Schriften der Propheten. Aber er kommt zu keinem Ergebnis. Petrus ist ratlos. Gottes Wort erschließt sich uns nicht immer sofort. Diese Erfahrung machte ich auch, als ich an meiner ersten Predigt arbeitete. Ich war Teilnehmerin im Predigtlehre-Seminar des Gemeindefernstudiums. das jetzt ja bei euch auch angefangen hat. Ich habe es vor ein paar Jahren in Chemnitz mitgemacht. Und für die Arbeit an der ersten Predigt wählte ich mir ganz bewusst einen Text aus, der mich interessierte, aber den ich noch nicht so gut verstanden hatte. Und ich teilte dem Dozenten meine Textwahl mit. Zu Hause machte ich mich dann an die Arbeit. Aber ich merkte bald, dass ich keinen guten Zugang zu diesem Text finden konnte. Ich verstand nicht, welche Bedeutung der Text für mein persönliches Leben hatte. Ich wollte lieber auf einen bekannteren Text umsteigen, über den ich schon viele Auslegungen gehört hatte. Ich könnte doch einfach das sagen, dachte ich mir, was alle anderen auch sagen. Dann wäre ich doch auf der sicheren Seite gewesen. Also schickte ich eine E-Mail an den Dozenten. Ich schrieb: Ich verstehe den Text nicht. Vielleicht ist er ja zu schwer. Die Antwort des Dozenten kam bald. Sie lautete: Es ist gut, dass du den Text tiefer ergründen möchtest, und der Text ist nicht zu schwer. Es gab also kein Ausweichen. Ich las mehrere Bibelkommentare über den Text, dachte darüber nach, betete, und mit der Unterstützung des Dozenten verstand ich den Text schließlich besser. Ich entdeckte die Textbotschaft und konnte mit der Arbeit an der Predigt weitermachen. Es ist so wie bei der Förderung von Bodenschätzen. Da muss der Bergarbeiter auch tief graben und darf die Mühe nicht scheuen. Vor einigen Jahren besuchte ich ein Granatbergwerk, und im Anschluss an die Führung hatten die Bergwerksbesucher die Möglichkeit, selbst auch solche Edelsteine aus der Felswand zu klopfen. Ich hatte damals noch bessere Augen, und da ließ ich mir also auch Helm, Hammer und Meißel geben und fing an, um einen der dunklen Punkte in der Felswand herum zu klopfen. Aber jedes Mal, bevor ich den Stein herauslösen konnte aus der Felswand, zersplitterte er. Und schließlich hatte ich keine Lust mehr und gab auf. Aber andere Bergwerksbesucher hatten mehr Ausdauer und erarbeiteten sich ihren persönlichen Schatz. Petrus ist von dem aufrichtigen Wunsch erfüllt, seinen jüdischen Landsleuten die Prophezeiungen aufzuzeigen, die auf das Leben und das Wirken, den Tod und die Auferstehung von Jesus hinweisen. Er wünscht sich, dass viele von ihnen gerettet werden könnten. Petrus hat noch nicht verstanden, dass Gottes Heilsangebot allen Menschen gilt. Er hätte es aber schon wissen können, denn er war ja oft dabei gewesen, wenn Jesus sich Menschen aus anderen Völkern zuwandte, mit ihnen sprach und sie heilte und dadurch zeigte, dass er auch für sie da ist. Und außerdem gibt es ja auch in den Schriften, die der Petrus kannte, genug Hinweise darauf, dass Gottes Segen allen Völkern zugedacht ist. Wahrscheinlich hat Petrus über diese Textstellen gern hinweggelesen, weil sie ihm nicht in sein Konzept passten. Als nun die Boten des Cornelius am Haus des Gerbers Simon stehen und nach Petrus fragen, bewirkt der Heilige Geist in Petrus die Bereitschaft, sie gastfreundlich aufzunehmen. Die Stimme des Heiligen Geistes spricht dabei durchaus energisch zu Petrus. Sieh an, da sind drei Männer, die dich suchen. Steh auf, geh hinunter und mach dich mit ihnen auf den Weg. Wir merken schon, die Begegnung zwischen Petrus und Cornelius wird vom Himmel aus arrangiert. Mittlerweile hat der Cornelius seine Angehörigen und seine engsten Freunde bei sich versammelt, um zu hören, was Petrus zu sagen hat. Petrus betritt zum ersten Mal in seinem Leben das Haus eines Heiden. Ihm ist bewusst, dass die anderen Apostel entsetzt wären, wenn sie dies wüssten. Als Petrus die versammelten Heiden, also wir dürfen annehmen, dass es Römer waren, als er sie dort stehen sieht, erwartungsvoll, da wird ihm bewusst, dass Gott jeden Menschen annimmt, der sich ihm zuwendet, ihm vertraut und ihm gehorcht. Petrus spricht ihnen das volle Evangelium von der Erlösung durch Jesus Christus zu. Petrus und seine Begleiter erleben, wie die versammelten Heiden vom Heiligen Geist erfüllt werden. Schließlich ordnet Petrus ihre Taufe an. Die erste heidenchristliche Gemeinde ist entstanden. Petrus, Cornelius und mit ihnen alle, die bei ihnen sind, werden gesegnet durch ein umfassenderes Verständnis von Gottes Absichten. Petrus erkennt, dass er von nun an allen Menschen das Evangelium verkündigen soll. Und Cornelius, er erhält Sicherheit, dass er von Gott angenommen ist und dass er von nun an zur christlichen Gemeinde gehört, als Vollmitglied natürlich und als Leiter der ersten heidenchristlichen Gemeinde. Petrus war der erste unter den Aposteln, der bereit war, sein traditionelles Denken über die Trennung zwischen Juden und Heiden in Frage stellen zu lassen. Es wäre verhängnisvoll für Petrus und Cornelius gewesen, wenn sie das geistliche Licht, das Gott ihnen geschenkt hat, zurückgewiesen hätten. Hätte Petrus sich gesträubt, auch Menschen aus anderen Völkern in die christliche Gemeinde aufzunehmen, dann hätte dies zu einer Verhärtung seines Herzens geführt und somit zu einer schleichenden Abkehr von Gott. Und Cornelius, hätte er Jesus Christus nicht als seinen persönlichen Erlöser angenommen, so wäre er in einer geistlichen Sackgasse gelandet, die nicht zum ewigen Leben führt. In der Finsternis können wir keine Farben sehen und keine Gegenstände erkennen. Bei einem Campingurlaub weckte mich mitten in der Nacht mein jüngster Sohn, weil er mal dringend zum Sanitärgebäude laufen musste. Die Taschenlampe lag nicht an ihrem Platz und wir konnten in der Dunkelheit unsere Sandalen nicht finden. Schließlich liefen wir barfuß über den feuchten Schotterweg. Das war unangenehm und schmerzhaft an den Fußsohlen. Aber noch schlimmer ist es doch, aus Mangel an Licht den Weg überhaupt nicht mehr zu sehen und das Ziel ganz zu verfehlen. Zur Verdeutlichung der Predigtbotschaft möchte ich euch noch von meiner Bekannten, der Ulrike, erzählen. Ulrike ist blind, vollblind. Ich lernte sie beim Wandern kennen. Ich sagte ihr, dass ich auch schlechte Augen habe, und so kamen wir miteinander ins Gespräch. Ulrike berichtete, dass sie oft Prellungen hat, blaue Flecken oder kleine Verletzungen, weil sie sich auch da, wo sie sich gut auskennt, bei sich zu Hause, sich oft anstößt oder stolpert. Und sie hofft auf die Weiterentwicklung von elektronischen Sehprothesen. Elektronische Sehprothesen sind eine Hilfe für blinde Menschen, die an einer ganz bestimmten Augenerkrankung erblindet sind. Und von dieser Erkrankung ist auch Ulrike betroffen. Diese Sehprothesen funktionieren so. Die betroffene Person trägt ein Brillengestell, an dem eine Kamera befestigt ist. Die Kamera filmt die Umgebung. Die Daten werden dann über ein Kabel zu einem Kästchen weitergeleitet, das am Körper getragen wird. Von dem Kästchen aus werden die Daten zu einem Mikrochip gesendet, der in den Linsensack des Auges implantiert wurde. Dort werden die Daten in elektrische Impulse umgewandelt und zu winzigen Elektroden weitergeleitet, die auf der Netzhaut fixiert wurden. Durch die elektrischen Impulse werden die erkrankten Sehzellen stimuliert und die Daten gelangen über den Sehnerv in das Gehirn, wo dann wieder ein Bild entsteht. Mit dieser Methode ist derzeit das Sehen von Lichtquellen und von groben Linien und Mustern möglich. Ich bin sehr betroffen davon, dass Ulrike bereit wäre, solche Eingriffe an ihrem Auge machen zu lassen für ein ganz geringes organisches Sehvermögen. Ulrike geht in eine freie oder in eine evangelische Freikirche, in eine Brüdergemeinde mit ihrem Mann. Und sie ist auch sehr stolz, weil ihr Mann dort Ältester ist. Und wenn ich aber ihr darlegen möchte aus der Bibel, dass der Sabbat der wahre Ruhetag ist, dann hat sie dafür keine Offenheit. Sie blockiert, sie unterbricht. Sie hat Einwände und da wünsche ich mir dann, ja, ich wünsche mir, dass ihr Verlangen nach geistlichem Sehvermögen ja so stark wäre wie das Verlangen nach organischem Sehvermögen. Dass es ihr wichtiger wäre, von Gott Licht zu empfangen, als von so einer Sehprothese. Der Bericht über die Begegnung zwischen Petrus und Cornelius enthält eine ermutigende Botschaft für uns. Und diese Botschaft lautet: Gott ist beständig und auf vielfältige Weise am Wirken, um uns zu tieferer geistlicher Erkenntnis zu führen. Amen.
Ausführung. Wir möchten dir Gottes Segen wünschen, von ganzem Herzen, dass du mit deiner Behinderung Gott dienst. Gottes Segen dir und alles
Danke.
Gute.
Dankeschön.
Weiter bei deinem Dienst.
Danke.
Wir wollen unser Herr und Heiland loben und preisen mit dem Lied 223 aus der Quelle.
Ein Licht geht uns auf in der Dunkelheit, durchbricht die Nacht und erhält die Zeit. Licht der Liebe, Lebenslicht, Gottes Geist verlässt uns nicht. Durch die Liebe, Lebenslicht, Gottes Geist verlässt uns nicht. Ein Licht weist den Weg, der zu Hoffnung führt. Erfüllt den Tag, dass er jede spürt. Licht der Liebe, Lebenslicht, Gottes Geist verlässt uns nie. Licht der Liebe, Lebenslicht, Gottes Geist verlässt uns nie. Ein Licht macht uns froh, wir sind nicht allein. An jedem Ort wird es bei uns sein. Licht der Liebe, Lebenslicht, Gottes Geist verlässt uns nie. Licht der Liebe, Lebenslicht, Gottes Geist verlässt uns nie. Ein Licht steckt uns an, macht uns selbst zu Licht. Wir fürchten uns, weil wir leuchten nicht. Licht der Liebe, Lebenslicht, Gottes Geist verlässt uns nicht. Licht der Liebe, Lebenslicht, Gottes Geist verlässt uns nicht.
Wir wollen beten.
Allmächtiger Gott, unser lieber himmlischer Vater, wir danken dir, dass du beständig am Wirken bist, um uns mit geistlichem Licht zu versorgen. Wir danken dir, dass der Heilige Geist an uns wirkt, wenn wir in deinem Wort lesen und wenn wir uns bemühen, es recht zu verstehen. Wir danken dir auch, dass Engel im Einsatz sind, um uns auf dem richtigen Weg zu führen. Lieber Vater, auch wir möchten Licht sein für andere Menschen. Führe doch du uns mit Menschen zusammen, die suchend sind, die eine Erklärung brauchen, die eine Hilfe brauchen, um dein Wort besser zu verstehen. Wir möchten auch gern anderen helfen, dein Wort besser zu verstehen. Aber wir möchten auch selbst Offenheit haben, da wo du uns weiterführen möchtest. Bitte hilf, dass wir offen sind, immer wieder neues Licht zu empfangen und uns weiterhelfen zu lassen. Lieber Vater, wir danken dir für deine Segnungen und deine himmlischen Gaben. Wir stehen jetzt mit offenen Händen vor dir und bitten dich, sie zu füllen, uns aufzurichten, wo wir niedergedrückt sind und uns neue Kraft zu schenken für unseren Alltag, aber auch für die Mithilfe in deinem Werk und für unseren missionarischen Dienst. Wir danken dir für deine Liebe. Amen.
Amen. Wir wollen unsere Predigtstunde mit dem Lied 400 beenden. Aus der Wirkung Gott.
Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes. Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen.
Ich möchte noch einen Gruß von der Familie Zülke. Die Christel war bei ihnen und sie sagt, dass ihnen geht es nicht so gut. Die Edeltraut war umgekippt und war im Krankenhaus. Sie ist schwach und wir möchten für sie auch beten. Ja. Wir wissen, dass sie sind in einem Heim, ja, das ist adventistisches Heim. Und ich habe selber mit Walter gesprochen, er sagt, uns geht's gut. Das ist ein Segen von Gott. Aber wir wissen, dass wir werden alle alt, ja, und schwach und gebrechlich. Aber Gott sorgt für uns. Wir möchten auch für sie beten, dass sie stark im Herr bleiben. Ja? Ich wünsche euch und uns allen Gottes Segen. Amen.